Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zwischen Zettel und Stift. Wir nehmen euch heute mit an den Schreibtisch der Pro-Redaktion. Wir, das sind heute Nikolai Franz, mein Kollege in der Redaktionsleitung, und ich, Jonathan Steinert. Herzlich willkommen. Wir haben heute Morgen in der Redaktion lang über eine ethische Frage diskutiert und es ging dabei darum, wie wir künstliche Intelligenz bei Bildern in unserer Berichterstattung einsetzen wollen und wo da möglicherweise auch Grenzen liegen. Und in diese Diskussion wollen wir euch ein bisschen mit reinnehmen. Und außerdem wollen wir über Bodo Ramelow sprechen. Er ist ja der Ex-Ministerpräsident von Thüringen, der erste Ministerpräsident, den die Linkspartei überhaupt gestellt hat. Und jetzt ist er religionspolitischer Sprecher der linken Fraktion im Bundestag. Nico, du hast ihn ja vor einigen Wochen für unsere Podcast-Reihe Glaube macht Politik interviewt. Kannst du vielleicht erstmal ganz kurz erklären, was er mit diesem anderen Podcast von Pro auf sich hat? Und warum du dort mit Bodo Ramelow gesprochen hast.
Ja, Jonathan, gerne. Bei Glaube macht Politik, da geht es darum, es wird ja geschrieben, Glaube.macht.politik findet ihr bei jedem Podcast-Catcher eurer Wahl. Da geht es darum, dass um die Verknüpfung zwischen Glaube, Religion und eben Politik im weitesten Sinne, oft auch im sehr engen Sinne. Ja, und wir sprechen dann mit Menschen über, die in politischer Verantwortung sind oder zu einem politischen Thema was zu sagen haben, die Christen sind. Und ja, dann sprechen wir mit Ihnen, zum Beispiel Bodo Ramelow, der religionspolitischer Sprecher der Linkspartei ist, beziehungsweise Fraktion. Der Linksfraktion, ja. Im Deutschen Bundestag.
Und wo hast du ihn denn getroffen? Kannst du das mal beschreiben, wie das Setting so war?
Ja, also wir waren in seinem Wahlkreisbüro in Erfurt und da, ja, wie man sich das vorstellt, wie ein Wahlkreisbüro von der Linkspartei, also Aufkleber, die irgendwie auch lustig gestaltet waren. Es gab so ein paar Bierdeckel, die dann rumlagen, die mit Bodo Ramelows Konterfei, der ein Bier ablehnt auf dem Bierdeckel und dann stand da drauf, Erfurt kippt nicht, und auf dem Bierglas waren dann die Logos von der AfD und von der CDU und FDP abgebildet. Also okay. Das war dann quasi so die Bierbrandmauer gegen deren politische Gegner.
Also alles, was nicht links ist.
Genau, ja. Aber ansonsten, ja, fröhliches Treffen, sehr freundlich, auch die Mitarbeiter. Aber das ist ja eigentlich so gut wie immer so.
Du hast ihn ja schon mal interviewt, als er Ministerpräsident war. Da hast du ihn in der Staatskanzlei in Erfurt getroffen. Was ist das für ein Typ? Wie würdest du ihn aus deinen Begegnungen mit ihm beschreiben?
Ja, also als ich damals bei ihm war, das ist schon einige Jahre her, da war er gerade Ministerpräsident von Thüringen geworden und das war der erste linke Ministerpräsident in und bisher auch einzige in Deutschland. Und ich habe das deswegen damals gemacht, weil er ja auch überzeugter Christ ist. Und das ist allein schon in seiner Partei sehr ungewöhnlich. Und wir sind dann dahin und ja, haben ihn dann getroffen. Und es war von seinem Typ her erstmal, würde ich sagen, geradlinig, souverän, bestimmt, durchaus auch cholerisch. In beiden Interviews gab es, also sowohl jetzt bei dem Glaube macht Politik Podcast als auch vorher bei dem Wortlaut-Interview, was man dann eben nachlesen kann, da gab es Situationen, wo er echt dann auch laut geworden ist, wo ich dann gedacht habe, okay, gut, das, ja, aber.
Weil du die falsche Frage gestellt hast,
ja, so,
oder warum?
So ungefähr, ja. Damals ging es dann um die Stasi-Vergangenheit von manchen Fraktionsmitgliedern von ihm, also wo er auch schon oft darauf angesprochen wurde. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass es ihn da so, also es wirkt dann natürlich so, wenn ein Politiker laut wird, dass man ihn aus dem Konzept gebracht hat, was jetzt nicht meine Absicht war. Aber man will ja versuchen, irgendwie dann die Themen, die relevant sind, dann auch zu fragen. Auf jeden Fall, ja, also das würde ich auch auf jeden Fall so sehen. Und vom Typen her, also wirklich freundlicher Mensch, der, glaube ich, auch keine Berührungsängste hat, mit irgendjemandem zu sprechen. Auch nicht mit so einem christlichen Magazin hier, wie wir es eben sind, Pro. Und ja, er ist, und das macht ihn auch so ein bisschen, also seine vom Auftritt her schon sehr landesväterlich, würde ich halt sagen. Also das kann man, das passt einfach zu ihm. Und wenn man Landesvater ist, dann kann man eben auch jetzt kein Radikaler sein. Und so ist es allen klar, der Mann ist jetzt nicht am linken Rand der Linkspartei, sondern der ist eben sehr bürgerlich, würde man sagen. Also für Linksparteiverhältnisse.
Und er bekennt sich ja sehr offen zu seinem christlichen Glauben. Ich erinnere mich, ich habe mal Christine Lieberknecht interviewt. Das ist ja seine Nachfolgerin im Amt des Ministerpräsidenten in Thüringen gewesen. Und sie hat mir erzählt,
er ist der Nachfolger von ihr, ne? Also sie war ja vorher und er ist dann auf sie gefolgt. Aber sie wäre fast seine Nachfolgerin geworden, als es da diese Thüringer Verhältnisse gab und es keine richtige Mehrheit irgendwie gab. Da war sie kurzzeitig im Gespräch, das eben doch wieder dann zu machen.
Eine Übergangsregierung zu führen.
Und sie kann auch ganz gut mit ihm.
Ja. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Die beiden haben eine ganz gute Beziehung zueinander und sie hat mir erzählt, sie und er waren so die einzigen, die relativ regelmäßig zu den Andachten da im Thüringer Landtag gegangen sind. Und das fand ich sehr interessant. Obwohl sie ja parteipolitisch ziemlich weit auseinander liegen, haben sie dann doch auch durch ihren Glauben irgendwo eine gemeinsame Beziehung gefunden.
Ja, interessant.
Jetzt wollte ich dich mal fragen, du hast das schon jetzt angesprochen, die Partei Die Linke geht ja im Grunde aus der SED hervor, was ja die zentrale politische Kraft in der DDR war. Also eine Partei, auf die sich die sozialistische Diktatur gestützt hat. Und eben in Ramelows Fraktion, dann Thüringen, waren auch ehemalige Stasi-Mitarbeiter. Wie ist er denn mit diesem Thema umgegangen?
Ja, Jonathan, du kommst ja aus Sachsen, ich komme aus Hessen. Also der Wessi und der Ossi sitzen jetzt hier zusammen und der Wessi erklärt jetzt, wie das hier so läuft und mit der SED und so. Ne? Also nur mal das, um vorzuschicken. Also ich stütze mich da einfach auch nur auf das, was ich eben gelesen und gehört habe und mit ihm besprochen habe. Und das Lustige ist ja, er ist ja selber Wessi.
Aus der Gegend sogar.
Ja, er hat hier gearbeitet auf jeden Fall in Gießen bei einem Kaufhaus. Von diesem Kaufhaus haben wir eben damals auch eine Bibel nämlich mitgebracht und mit dem Aufkleber dieses Kaufhauses. Und das war so unser kleines Geschenk für ihn. Hat er sich auch sehr gefreut und konnte es auch sofort zuordnen, weil er nämlich da diese biografischen und geistlichen Bezüge hatte. Und du hattest jetzt gefragt, wie das mit der SED und so und PDS und so.
Genau, wie er damit umgegangen ist, auch mit dieser Kritik, dass ehemalige Stasi-Leute in seiner Fraktion sitzen.
Ja, genau. Also das war tatsächlich so, ich hatte mich damals sehr intensiv vorbereitet und habe mir wirklich jeden angeguckt aus dieser Linksfraktion im Thüringer Landtag, weil das eben jetzt das erste Mal war, dass ein Linksparteipolitiker Ministerpräsident war und dann haben dann auch manche gesagt, jetzt geht Thüringen den Bach runter und das wird alles nicht funktionieren, weil jetzt kommen die Sozialisten an die Macht und so. Es ist ja dann real tatsächlich anders geworden, auch wenn man natürlich Sachen kritisieren kann und so, aber deswegen habe ich da besonders drauf geschaut, das würde ich jetzt nicht jedes Mal machen. Und meine Recherche hat eigentlich ergeben, dass bei der Linksfraktion es eigentlich zwei Gruppen gab, entweder die Älteren, die eigentlich alle in der SED waren und Teile von ihnen auch in der Stasi dann Spitzel waren, in unterschiedlicher Intensität bis hin zu wirklichen Leuten, wo dann auch es nachher Medienberichte dazu gab, dass sie wirklich voll dahinter standen, hinter dem Apparat und den Bespitzelungen, die es dann gab. Also es gibt ja auch viele, die dann dazu gezwungen wurden und so, aber andere gab es eben auch als Überzeugungstäter. Und das wurde zumindest einem sehr stark vorgeworfen und ich habe dann auch gefragt, Herr Ramelow, wie gehen Sie denn damit um? Also wie kann man das dann irgendwie hinkriegen, so heutzutage Verantwortung politische zu übernehmen und in derselben Fraktion zu sitzen und dann so eine Vergangenheit zu haben? Und für ihn war der Punkt, dass er gesagt hatte, es ist ihm wichtig, dass das, was war, dass das genannt wird, dass es transparent benannt wird. Also das war meine Rolle in der DDR und dass man das bekennen soll und dass man darauf ausgehend, dass man dann eben dann auch so eine Rehabilitation irgendwie haben kann und dann auch Verantwortung übernehmen kann. Und er war dann so ein bisschen, aber fand ich doch vage, was dann die Verantwortung bedeutet. Also gehört da halt ein Schuldbekenntnis dazu oder muss das sein? Das waren so ein bisschen eher Andeutungen. Also mich hat das überhaupt nicht überzeugt. Und das war auch die Stelle, wo er lauter geworden ist. Und aber das gehört eben auch dazu. Ne? Aber wie will man sonst damit umgehen? Man kann ja nicht sagen, ja, ich distanziere mich von ihnen und ich finde, die sollten die Partei verlassen, dann hätte es eben auch nicht geklappt. Und ja, aber das wäre dazu.
Jetzt ist die Linkspartei ja immer noch am politischen Rand in unserem Parteienspektrum. Uns als Magazin wird ja manchmal gesagt, wenn wir den und den interviewen, dann bieten wir dem auch eine Plattform, eine Bühne für seine Ansichten. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist jetzt auch so, wenn wir mit Leuten von der Linkspartei reden, dann bieten wir denen ja eine Bühne und problematisieren das vielleicht nicht ausreichend oder verharmlost möglicherweise auch, dass das eine Partei ist, der auch radikale Gruppen zumindest nahestehen oder die Fraktionschefin, die stellt ganz offen die Systemfrage und spricht davon, dass sie den Kapitalismus überwinden will. Wie gehen wir mit Pro eigentlich mit diesem Risiko um? Würden wir mit jedem von der Linkspartei reden?
Also grundsätzlich ist es, kann ich das verstehen, wenn jemand sagt, dass man sollte das nicht tun. Also ich sehe es anders, dass man jemanden von der Linkspartei generell nicht interviewt. Ich weiß auch, dass unter unseren Lesern da wirklich einige auch sind, die das kritisch sehen und ich respektiere das absolut. Und zwar ganz besonders gibt es natürlich, ganz besonders verstehe ich das bei Leuten, die auch aus Familien kommen, die in der DDR wirklich einfach zu leiden hatten unter der SED und unter dem Unrechtsregime, was da war und was teilweise auch noch heute verharmlost wird. Für mich als Wessi ist das eine sozialistische Partei, unter der ich nie zu leiden hatte oder so, die ich eben gut oder schlecht finden kann und mit denen ich sprechen kann, aber manche Leute sind eben existenziell oder biografisch wirklich betroffen davon. Dass, ja, das einfach, man weiß das ja, dass da es Gängelung gab, Überwachung, dass es Unterdrückung gab, dass Leute nicht studieren durften, weil sie sich eben, also muss ich jetzt dir nicht erklären und den betroffenen Lesern noch weniger. Das kann ich wirklich verstehen, dass man da Manschetten hat. Und wir haben aber für uns entschieden, dass wir kein Embargo haben gegen irgendeine Partei. Also wir würden auch Leute von, oder wir interviewen auch Leute von der AfD. Und das heißt nicht, dass wir, wenn wir jemanden anfragen als Politiker, dass wir ihn dadurch gut finden müssen. Das heißt aber auch nicht, dass wir ihn schlecht finden. Das heißt einfach nur, dass wir finden, dass das relevant ist, das zur Sprache kommen zu lassen, was diese Person darüber denkt. Und dann eben aber auch die Fragen, die im Raum sind. Denn ein Argument, was ich finde, spätestens seit Internet und Social Media nicht mehr funktioniert, ist, dass man ihnen dann eine Bühne bietet. Also die Bühne ist halt Social Media heutzutage.
Die schaffen die sich selbst.
Genau, und sie schaffen sich ihre eigenen Echoräume. Der Punkt ist, man kann sich halt fragen, wollen wir diese Partei XY, ich meine nicht nur die Linkspartei dazu, wollen wir die einfach sich selbst überlassen und dann einfach sie weiter so senden lassen, das dürfen sie ja, aber in ihren eigenen Blasen bekommen sie eben dann auch keinen Widerspruch und wir sind dann dafür da, um die Fragen des Publikums zu stellen. Dazu gehört dann eben, und das habe ich dann auch damals als meine Aufgabe verstanden, als es dann eben um dieses Thema ging, ja, ich spreche jetzt eben auch oder ich versuche zumindest jetzt auch dafür zu sprechen, was manche Leser jetzt auch empfinden. Also man sagt ja dann, dass man Anwalt des Publikums ist als Journalist. Und das finde ich wirklich wichtig, dass man das im Blick behält und dass damit kein Endorsement oder so verknüpft ist, das stellt sich, das ist klar, ja. Und dass man natürlich freundlich und, ich sag mal, rational und unaufgeregt miteinander redet, ich finde, das gebietet einfach auch der Anstand. Und wir, würde ich auch sagen, wir haben, glaube ich, ein sehr optimistisches Bild und das meine ich im guten Sinne, wirklich ein optimistisches Bild von unseren Lesern und von unseren Hörern, weil wir ihnen das eben zutrauen, sich dann selber eine Meinung zu bilden über das, was sie hören. Aber wir wollen eben dann auch der Person, die wir dann interviewen, die Möglichkeit geben, zu den Vorwürfen, die einfach im Raum stehen, Stellung zu beziehen. Und am Ende kann der Leser sagen, ich finde ihn immer noch blöd oder ich komme jetzt mal ins Nachdenken oder so, aber darauf, das wollen wir nicht beeinflussen.
Jetzt hast du ja mit Bodo Ramelow auch über ein kritisches Thema gesprochen jetzt für den aktuellen Podcast, nämlich wie hält es die Linke mit Israel oder im Grunde auch wie hält es Bodo Ramelow mit Israel und mit dem Thema Antisemitismus? Warum war das überhaupt ein Thema, weshalb du mit ihm darüber gesprochen hast?
Ich fange ein bisschen weiter vorne an, weil ich das eben auch schon mal gesagt habe, SED und so, vielleicht einfach die Hörer, dass das einfach nochmal klar ist. Die Linkspartei hat ja eine Geschichte, die in der DDR eigentlich startete, es sei denn, man nimmt dann noch die Vorläuferparteien dazu. Aber wir gehen jetzt mal von der SED aus. Die SED hat sich 1990 umbenannt in PDS mit ihrem damaligen Vorsitzenden Gregor Gysi, der jetzt ja immer noch
Fraktionskollege
aktiv ist. Einer von den drei Silberlocken, die damals diese Kampagne gemacht haben. Ramelow und Gysi gehören dazu, aber der ist noch ein bisschen silbriger als Ramelow, weil er nämlich noch mal älter ist. Auf jeden Fall, das war dann 1990 und die PDS hat dann eben auch schon das Parteiensystem durcheinandergewirbelt in den 90ern, hat dann eben die Vier-Parteien-Landschaft zu einer Fünf-Parteien-Landschaft gemacht. Im Westen hat sich die WASG gegründet, die Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, angeführt von Oskar Lafontaine als Reaktion auf die Agenda-Reform von Schröder, Hartz IV und so weiter. Und das war dann die Westpartei und die PDS galt irgendwie als Ostpartei. Und die sind dann fusioniert zusammen zur Linkspartei. Also aus WASG und PDS wurde dann die Linkspartei. Aber sie ist, wie sie auch die Partei auch selber festgestellt hat, rechtsidentisch mit der SED. Das heißt, man mag das irgendwie als Populismus verstehen, wenn man sagt, das sind ja die von der SED, aber im Grunde ist das richtig. Ja, also das ist so. Und diese Partei, man hatte früher immer gesagt, im Osten ist es eine Volkspartei, weil die eben auch ja eben von der DDR kam und von Verantwortung her kam. Link im Westteil, die WASG ist eine Sekte oder so, also so radikalere, schwierigere Leute so. Und die haben sich dann aber irgendwie einigermaßen zusammengerauft. Und jetzt ist die Linkspartei in den letzten Jahren oder in wenigen vergangenen Jahren aber sehr stark gewachsen. Ich meine, die haben sogar ihre Mitgliederzahlen verdoppelt. Das ist von so Wachstumsraten können CDU und SPD nur träumen. Und Ramelow selber hat dann auch das thematisiert und dann auch gesagt, das ist schon auch ein Problem, weil halt, wenn so viele neue Leute reinkommen, die irgendwie dann Heidi Reicheneck toll finden oder so auf TikTok und treten dann der Linkspartei dabei, das ist dann halt die eine Seite der Linkspartei, die neue Seite, Heidi Reicheneck und Co., die hippe, coole und so, und dann die alte mit den Silberlocken, wo die ja selber so ein bisschen kokettieren, also die alte Riege, die alte Kampftruppe. Und da muss man sagen, jetzt habe ich ganz weit ausgeholt, aber da gibt es eben auch so zwei Strömungen von, was heißt eigentlich links sein? Also bei Heidi Reicheneck ist das ja ganz stark so Kapitalismuskritik, Reiche und so, besteuern, enteignen, keine Ahnung. Und dazu gehört aber auch diese neue, ich sage mal neuere Strömung von links politisch aktiven Leuten. Alles, im Prinzip alles, was mit Woke zu tun hat, also Wokeness, mit der grundsätzlichen Einteilung von Leuten oder von bestimmten Gruppen in Täter und Opfer, in Benachteiligte und Benachteiligende und so. Also das ist, da gibt's dann schon, und ich bitte um Verzeihung, dass ich das alles ein bisschen holzschnittartig jetzt skizziere. Mir ist bewusst, dass man das auch, dass man das nicht ganz so platt natürlich sehen darf, aber einfach nur, damit man schnell durchkommt. Da gibt's zwei unterschiedliche Haltungen. Einfach die klassische Linke, wo eben auch dann Ramelow und Gysi und so, die ihre Wurzeln haben. Und dann eben die neuere. Und die ist eben ganz stark, zum Beispiel im Bereich Israel, sehr viel kritischer, um es mal vorsichtig zu formulieren, als das jetzt die alte Riege ist, bis hin zu offenem, blanken Antisemitismus und Judenhass, was eigentlich kein Kennzeichen jetzt von PDS, WASG oder so war. Das war da eigentlich gar nicht so das Thema. Aber das ist jetzt halt Thema, spätestens seit dem 7. Oktober, wo sehr viele Israelis und andere ermordet wurden, also wo wirklich der Holocaust-Versuch 2.0 sozusagen war, woraufhin es dann den Gaza-Krieg gegeben hat und viel Leid natürlich. Aber da gab es ganz starke Solidarisierungswellen eben von linker Seite, die mit Israel-Kritik dann auch irgendwann nichts mehr zu tun hatten, sondern wirklich mit Antisemitismus, mit antisemitischen Stereotypen, wo Israel mit doppelten Maßstäben, doppelten Standards eben dann bewertet wurde. Und da muss man sagen, da ist schon, auch wenn Ramelow das anders formulieren würde, aber da ist schon eine Spaltung in der Linkspartei und ein Riss in der Linkspartei zwischen den so kann man es in dem einteilen, diesen neueren Strömungen und jüngeren, die israelkritisch bis antisemitisch in Teilen drauf sind, und den älteren, wo das nicht so ausgeprägt ist, wo es das aber trotzdem auch gibt.
Ja. Also gerade in der DDR, in der SED, gab es dann schon auch eher die Solidarisierung mit den Palästinensern und eine starke Israel-Kritik, Israel als der Aggressor da im Nahen Osten. Also das hat schon auch eine Tradition da im linken Spektrum. Und du sagst jetzt, es gibt da aber eine Spaltung. Ramelow sieht das nicht so. Oder wie? Was hat der dazu gesagt? Du hast ihn da darauf angesprochen.
Ja, also ich hatte den Eindruck, dass er das schon sehr, sehr genau weiß und das auch so sieht. Also ja, kann nicht in seinen Kopf reingucken, aber das war so mein Gefühl. Aber natürlich versucht er dann als jemand, der Verantwortung trägt, dann das auch ein bisschen in Schutz zu nehmen und so. Und er widerspricht ja dann auch an geeigneter Stelle, ist ja klar. Und er sieht sich nicht zuletzt selbst eben als Kieselstein im Schuh der Linkspartei. Also er ist sich bewusst, dass er da auch aneckt, aber er wird auch weiter oder will auch weiter da anecken und da eben seine Meinung sagen. Und es ist
also er problematisiert den Antisemitismus, ja, der auch von linker Seite ausgeht.
Ja, er problematisiert das sehr deutlich und wirbt dann auch dafür, dass, und man muss auch sagen, was mich auch echt überrascht hat, er ist nicht erst seit gestern in diesem Thema drin, er ist seit vielen Jahren sehr, sehr engagiert in Sachen Antisemitismus, also gegen Antisemitismus eben zu sein und mit Israel und auch mit den in Deutschland lebenden Juden sich zu solidarisieren und Kontakte zu suchen und so, auch nicht immer, wenn das irgendwie politisches Prestige bringt oder so, sondern wirklich auch, also lange, jahrelange Beziehungen. Er kam gerade aus Israel wieder, hat dann auch berichtet darüber, was er da erlebt hat und so und was ihn bewegt hat. Und das, also da würde ich ihm wirklich bescheinigen, dass er da absolut, ja, also eine ganz auch vorbildliche Haltung hat, was das Thema insgesamt angeht. Und dass vermutlich seine parteiinternen Widersacher bei diesem Thema einen Bruchteil von dem überhaupt wissen, was er dazu weiß. Geschichte, Zionismus von Israel, auch die biblischen Bezüge. Also er ist wirklich auch einer, der sich in der Bibel einigermaßen gut auskennt, so. Und das, also da würde ich ihn tatsächlich auch in Schutz nehmen davor. Aber er hat selber aber definitiv dann auch, ja, zu kämpfen mit seinen Parteigenossen.
Als Religionspolitiker hat er ja auch jetzt mit dem Verhältnis des Staates zu den Religionen in Deutschland zu tun, auch zu den Kirchen. Und das Staatskirchenrecht, das dieses Verhältnis regelt, das will er gern modernisieren. Da habt ihr ja auch drüber gesprochen. Kannst du so vielleicht eine Idee sagen, die er da hatte, wie so ein neues, modernes Staatskirchenrecht aussehen kann?
Ja, also Staatskirchenrecht, da macht man ihm auch so schnell nichts vor, weil er ist ja als Ministerpräsident von Thüringen in diesen ganzen Themen drin. Und da sind wirklich auch Sachen, ich beschäftige mich schon so ein bisschen damit, ich bin jetzt kein Experte für Staatskirchenrecht, aber da habe ich schon gedacht, okay, gut, ja, er ist wirklich da informiert bei diesen Themen. Ich will jetzt auch nicht auf das Detail angehen, aber könnt ihr einfach mal reinhören da in die Folge. Und fand ich ganz spannend, was er da alles wusste. Aber ein Punkt, den ich sehr interessant fand, war, er wirbt für die Einführung des italienischen Kirchensteuerrechts oder Kirchensteuermodells. Und zwar heißt das auf Italienisch Otto per Mille, also 8 Promille. Und das bedeutet, dass 0,8%, also 8 Promille, nicht als Alkohol-Obergrenze oder so gilt, sondern 0,8 Promille der Einkommensteuer als Kirchensteuer sozusagen verwendet wird. Aber das bedeutet nicht, dass das automatisch an irgendeine Kirche geht, also im Fall Italiens natürlich vor allem der katholischen Kirche, und dass es auch nicht automatisch irgendwo hingebucht wird, wenn man registriertes Kirchenmitglied ist, sondern man kann sich aussuchen, also zweckgebunden, wo dieses Geld dann hingehen soll.
Und zwar jeder Bürger, nicht nur Kirchenmitglieder.
Ja, jeder Bürger muss das zahlen und man kann dann sich überlegen, ob das an die katholische Kirche gehen soll, an irgendeine Freikirche, an einen humanistischen Verband oder ob der Staat das einfach selber nehmen kann oder ob das an irgendwelche Organisationen gespendet werden soll. Aber auf jeden Fall ist das dann Pflicht. Ja. Das Interessante ist allerdings, bei uns ist das ja so in Deutschland, dass in Baden-Württemberg und Bayern sind es 8%, in übrigen Bundesländern sind es 9%, soweit ich weiß, das TARA, also der Einkommensteuer, als der wird quasi an die Kirchen abgeführt. Das heißt aber, das sind je nachdem, wie man das dann rechnet, 10-mal mehr. Also das ist halt deutlich höher, als das jetzt bei den Otto per Mille ist, bei den 0,8%. Aber das fand ich mal interessant, dass er so reingebracht hat, weil die Kirchen, und da finde ich, hat er auch einen Punkt, und viele Kirchenkritiker, finde ich, haben auch da einen Punkt, dass eben das doch eine ziemliche Verflechtung gibt von Staat und Kirche bei uns, dass der Staat eben dafür zuständig ist, Kirchensteuer einzuziehen, und was wenige dann auch wissen, hat er auch dann betont, die Kirche zahlt ja auch dann dafür. Also
für
ist
die Dienstleistung,
für die Steuer Dienstleistung, einzuziehen. Genau. Und so. Und vor allem hat man dann auch nicht mehr das Problem, zu sagen, was ist denn mit den anderen dann? Also was ist denn mit Freikirchen und so? Warum können die nicht auch davon profitieren? Ja, aber man muss natürlich auch realistisch sein. Er ist natürlich religionspolitischer Sprecher, aber er gehört nicht der Regierung an. Natürlich wird das nicht kommen.
Aber die Idee lohnt zu diskutieren.
Ja.
Du hast ihn auch auf ein Zitat von Matthias Mirsch angesprochen. Matthias Mirsch ist der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, und er hat uns im Interview gesagt, Jesus ist ein Linker. Wir haben darüber in der ersten Folge dieses Podcasts gesprochen, also gerne nochmal nachhören. Du hast ihn mit diesem Zitat konfrontiert. Was sagt denn der linken Politiker Ramelow zu dieser Aussage?
Also ich fand, dass der war da sehr souverän drauf geantwortet, weil also Mirsch hat natürlich dann die Steilvorlage von Anna Lutz ja wirklich verwandelt und hat dann gesagt, ja, Jesus war links und so, fertig. Ne? Das hat dann auch für Schlagzeilen gesorgt, ist rumgereicht worden und sowas. Der Ramelow hat sich nicht so darauf eingelassen und hat ein Bild mitgebracht, was er aus Israel quasi mitgebracht hatte. Da war nämlich Jesus dargestellt als Obdachloser. Und er sagte, für mich ist Jesus jetzt gerade ein Obdachloser. So. Also da hat er sich so ein bisschen diese Frage ein bisschen umschifft und so. Aber
war das Bild aus Israel oder aus Rom?
Stimmt, es war in Rom, ja, Rom, genau.
Beim Papst war er gewesen.
Ja. Das war beim Papst, ja, richtig. Genau, und da, weil sonst halt auch oft von Politikern aus dem linken Spektrum dann kommt auch Jesus war ein Sozialist und so, oder jeder Christ ein Sozialist. Wer war das nochmal? Was war das, Gysi? Ich glaube, es war Gysi, der gesagt hat, nicht jeder Sozialist muss ein Christ sein, aber jeder Christ muss ein Sozialist sein. So, da habe ich auch gedacht, also da macht man sich dann auch ein bisschen einfach sehr komfortabel, ne? Aber ja, weil man dann natürlich, dahinter steckt natürlich der Punkt, dass man die Botschaft von Jesus, die er an die Armen hat, an soziale Gerechtigkeit und auch an die Reichen, dass man die eben sehr ernst nimmt, aber dann eben auch zur politischen Maxime hebt, sozusagen. Also, dass die Bergpredigt dann auch wirklich so als politisches Programm dann gilt. Und da muss ich dann auch sagen, ja, gut, dann, ja, kann man so sehen. Ich sehe es nicht so, weil es einfach auch dem Kontext nicht entspricht. Aber ich zumindest finde es dann einfach erfrischend, wenn sowas dann mal einfach diskutiert wird und wenn dann auch gesagt wird, auch aus linker Seite, die jetzt oft ja auch kirchenkritisch sind, dass dann im Fall von Mirsch und Ramelow ist es ja nicht so, ganz im Gegenteil, sind sehr pro Kirche und Glaube, aber dass da eben auch gesagt wird, nee, da sind auch wichtige Anliegen, die in der Bibel, die ja heute noch wichtig sind und auch mich irgendwie leiten, so, um in dem Fall eben der Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Und ja, aber Herr Ramelow hat sich da ganz gut rausgezogen aus der Verantwortung da. Aber ich erinnere mich auch noch an das erste Interview, da hat er auch wirklich nicht nur so platte Aussagen getätigt dazu oder so plakative, sage ich besser, sondern er hat auch so Dinge ins Spiel gebracht aus dem Alten Testament, die sonst auch nicht so oft vorkommen, zum Beispiel das Erlassjahr, dass er das sehr gut findet oder so, ja, dass man, dass dann im Erlassjahr, ich glaube, es sind alles 49 Jahre, dann die gesamten Schulden erlassen werden und dass auch was Schuldsklaverei angeht und dass man dann, dass es dann Teile gibt, wo vom Acker, der dann eben abgeerntet werden kann, von den Armen und so, dass man den übrig stehen lässt und so. Dinge, die man sonst nicht so hört von Politikern, sondern da geht es dann meistens um christliches Menschenbild und Jesus und Bergpredigt und so. Also da ist Ramelow schon, finde ich, auch reflektiert.
Ich meine, wenn ich den Podcast noch richtig im Ohr habe, hat er auch gesagt, Jesus ist Hoffnung. Also das bringt ja auch nochmal eine persönliche Ebene zum Ausdruck, die er damit verbindet. Was würdest du sagen, du hast schon auch deutlich gemacht, dass er auch der Kieselstein im Schuh der Linken ist. Ist er in der richtigen Partei, so mit seinen Überzeugungen? Oder würde er eigentlich woanders besser reinpassen?
Ja, also es sagen ja viele, er wäre eigentlich in der falschen Partei. Und er selber hat dann auch mal Anstoß dazu gegeben. Und zwar, das war nach einem Landesparteitag der Linken in Thüringen im Mai 2025. Da hat er so eine Formulierung in seinem, ich glaube, seinem Blog war das gebracht. Da hat er geschrieben, bin ich dabei, die Partei zu verlassen oder verlässt meine Partei gerade mich? Also da hat er auch schon so Spekulationen ausgelöst, tritt jetzt morgen Ramelow aus der Linkspartei aus. Und das war so ein Parteitag in Thüringen, wo dann das Spitzenpersonal überraschend neu gewählt wurde, wo es ja so Debatten gab, Richtungsfragen und ja, wo es einfach, was ihn einfach irritiert hat. Ich glaube, dieses Thema Israel, Antisemitismus und so ist dann auch möglicherweise auch noch ein Auslöser davon gewesen. Er hat dann aber das nachher eingefangen, hat gesagt, nee, das passt natürlich und so. Und er, seine Lösung ist, er ist eben der Kieselstein im Schuh der Partei. Und aber er will gerne auch in dem Schuh drin bleiben. Mhm. Ich finde das ein bisschen interessant, weil normalerweise sind die Querdenker, also ich meine damit jetzt nicht die Querdenker aus der Corona-Zeit, also eigentlich sind ja so Querdenker, Leute, die mal was gegen Strich bürsten, das sind ja oft so Leute, die eher am Rand der Partei stehen und auch so ein bisschen, also den Leuten so ins Gewissen auch reden, oft sehr, sehr wortgewaltig und so, aber meistens dann keine politische Verantwortung übernehmen. Und bei Ramelow ist es eigentlich genau umgedreht, also niemand steht mehr für Verlässlichkeit und Stabilität und Verantwortung übernehmen und so in seiner Partei als er. Aber er ist quasi der Rebell. Also er ist der Rebell als der Bürgerliche.
Und auch als Realpolitiker.
Realpolitiker, genau. Und die anderen, die eigentlich viel ideologischer sind, sind der Kern der Linkspartei. Also der, keine Ahnung, der Fußschuh oder so. Ich weiß ja, um im Bild zu bleiben. Und das ist doch schon irgendwie bemerkenswert. Das würde aber auch bedeuten, wenn so Leute wie er die Partei verlassen würden, dann würde das natürlich sehr negativ.
Fehlt eine wichtige, ja, korrigierende Stimme auch. Oder, ne?
Ja, aber auch so nach außen fürs Image, ne? Das Aushängeschild. Wenn man dann halt nur noch Leute hat oder noch mehr Leute hat, die, wo man auch kommunikativ dann einiges einfangen muss danach. Also man sieht natürlich, wie die AfD sich im Bundestag verhält, was da für Zwischenrufe kommen oder so. Aber wenn man sieht, wie die Linkspartei sich im Bundestag verhält mit politischen Botschaften auf T-Shirts und so und dann, wo mehrfach das schon kam, dass dann Ordnungsrufe es gab oder auch Leute aus dem Saal geleitet wurden und so, das ist schon, die bieten schon dann eine sehr große Angriffsfläche. Und das würde sicherlich nicht passieren, dass dann Ramelow irgendwann vom Saalschutz aus dem Reichstag dann geführt werden würde. Ja. Klar.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung zu Bodo Ramelow. Also ganz herzliche Empfehlung, diese Podcast-Folge anzuhören. Natürlich auch alle anderen aus unserer Reihe Glaube macht Politik. Wir wechseln nochmal ganz kurz das Thema zum Abschluss. Ich hatte es vorhin angedeutet, wir haben heute über KI-generierte Bilder diskutiert in der Redaktion und überlegt, wann können wir eigentlich solche Bilder bei uns für die Berichterstattung verwenden. Der Fall war folgender: Nico, du brauchtest ein Foto für einen Beitrag und hast nur eins gefunden, was in öffentlich zugänglichen Quellen war, was aber nicht genug Qualität hatte, um es veröffentlichen zu können. War unscharf, es war verpixelt und du hast mit ChatGPT dann eine technisch verbesserte Version davon erstellt. Warum hast du dann da irgendwo ethische Fragen plötzlich vor dir gesehen?
Ja, also beim KI-Einsatz muss man sich jetzt sowieso immer ethische Fragen stellen, weil anders ist es zum Beispiel, um es mal so vielleicht zu erklären, anders ist es, glaube ich, bei Unternehmen, die zum Beispiel ein Produktfoto präsentieren wollen und dann wird dann halt der Hintergrund weggestempelt und ein schöner, passender Hintergrund hingemacht, ne? Oder wenn ein Pressefoto veröffentlicht wird, dann will man natürlich die Person ordentlich aussehen lassen und so und dann stempelt man dann vielleicht die Augenringe ein bisschen weg oder retuschiert die so ein bisschen. Wobei, das ist auch der Punkt, klassische Retusche ist eben nicht dasselbe wie die KI-Optimierung. Und ich hoffe, das wird jetzt nicht so kompliziert, aber der Fall war, da war ein Foto von jemandem, da das so ein bisschen verpixelt war. Und ich habe dann ChatGPT einfach mal gesagt, wir haben das noch nie, soweit ich weiß, noch nie eingesetzt, dass wir das dann verwendet hätten. Ich habe es in dem Fall übrigens auch nicht verwendet. Und zwar hab dann ChatGPT gesagt, verbessere das Bild technisch, aber rein technisch, also die und die Punkte, die sollten besser werden. Und dann, du darfst aber nichts Inhaltliches verändern, weil wir das nämlich für Journalismus verwenden. Weil im Journalismus, das ist ja eben, wie Augstein das formuliert hat, sagen, was ist und nicht sagen, was wir uns gerne wünschen würden oder sagen wir oder darstellen, was nicht so ist, aber was schön wäre, wenn es so wäre oder so. Nee, also es soll halt ein Abbild der Wirklichkeit sein. Und auch bei der Retusche muss man ja eben vorsichtig sein, dass man jetzt nicht zu viel macht. Also die, wenn dann Rolex-Uhren weggestempelt werden oder so, weil das irgendwie einen falschen Eindruck erwecken könnte, das geht halt nicht. Das darf man eigentlich, finde ich, als Journalist nicht machen. Das heißt, man darf nichts vorgaukeln, was nicht da ist. Und bei KI-Optimierung, und ich rede jetzt nicht von so ein paar, in Anführungsstrichen, KI-Funktionen von Photoshop, die nicht so weitreichend sind wie jetzt das, was ich gemacht habe. Bei solchen Optimierungen, da wird eben ein Bild neu generiert. Da wird nicht einfach der Kontrast von einem bestehenden Bild geändert oder so oder geschärft oder so oder irgendeinen Weichzeichnungsfilter draufgelegt oder so, sondern wird halt in dem Fall war dann zum Beispiel die Haut unscharf und auf dem optimierten Bild ist dann die Haut gestochen scharf. Das heißt, da sieht man dann auch die Poren, die Falten sehen ganz klar aus, ja, von der Haut. Und das liegt eben daran, dass die KI aufgrund von statistischen Wahrscheinlichkeiten sagt, okay, wahrscheinlich sah das im Original so aus, weil ich habe nämlich 3 Millionen Bilder von, also es war jetzt ein ungefähr 60 Jahre alter Mann. Ich habe 3 Millionen Bilder von 60 Jahre alten Männern. Ich weiß, wie die Haut von denen aussieht und am wahrscheinlichsten ist, dass sie so ausgesehen hat. Und dann wird das dann eben richtig, also aus meiner Sicht richtig gut dargestellt. Du hast also ja auch gesehen.
Konnte den Unterschied eigentlich nicht erkennen. Und es war genau wirklich wie ein hoch aufgelöstes Foto dann. Ne?
Es sah einfach aus, als ob das Foto besser aufgenommen worden wäre. Das Problem ist aber, da werden eben Dinge hinzu erfunden, die nicht auf dem Original drauf waren.
Und seien es nur Pixel.
Und dann ist dann die Frage, sei es nur Pixel und, oder halt nur Hautunreinheiten oder so. Ja. Und man hört vielleicht, wie pedantisch ich dabei bin, aber wir sind halt, uns ist halt einfach wichtig, dass wir eben aufrichtig berichten, so, ne? Und ich habe dann sogar gedacht, ich glaube, wenn jemand diesen Mann ganz genau kennt und hat dann das originale Bild und dann das andere Bild, was das optimierte Bild, wahrscheinlich hätte er sogar ein paar Unterschiede festgestellt, einfach so vom, oder hätte gesagt, also so ein bisschen Störgefühl habe ich jetzt gerade, weil das sieht zwar aus wie ein ordentliches Foto und sieht auch irgendwie aus wie, aber nicht so hundertprozentig wie er. Es gibt das auch bei manchen von Grund auf KI-generierten Fotos, dass man, keine Ahnung, man macht irgendein Meme mit Söder und, keine Ahnung, dem Papst oder so und dann man sieht, das ist Söder und der Papst, aber die sehen nicht so hundertprozentig so aus, wie sie eigentlich sehen sollen. In dem Fall war das wirklich eigentlich eine, für unsere Augen eigentlich nur eine technisch sehr verbesserte Version. Aber trotzdem ist es eine ethische Frage, ob man das nehmen darf. Und ich bin jetzt zum vorläufigen Ergebnis gekommen, nein, das nicht zu machen, weil man da wirklich was hinzu generieren lässt, was das ursprüngliche Bildmaterial nicht hergab. Ich habe es dann mal mit einem anderen Foto probiert und da wurde es dann quasi bestätigt, da war jemand zu sehen auf einer Bühne und daneben war etwas abgeschnitten auf dem Foto, so eine Vortrags-, so ein Stehpult zu sehen. Und da stand eine Schrift drauf zu sehen und die war verschwommen auch, der hat man nicht im Original nicht richtig gesehen. Also ein sehr schlechtes Foto, der Mann hatte auch die Augen zu und so. Und dann habe ich es eben mit demselben Prompt optimieren lassen. Und dann sah es auch wieder richtig schick aus, also gestochen scharf, wunderbar, ansonsten kaum Auffälligkeiten, aber inhaltlich eben dann schon, obwohl ich gesagt hatte, keine inhaltlichen Änderungen. Und zwar, der hatte dann die Augen offen, ja, weil für uns war klar, er wurde einfach schlecht getroffen und für ChatGPT war wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich davon ausgegangen, das ist vielleicht gerade nicht gut aufgenommen worden.
Ja,
es war oder so.
Unscharf und ein bisschen genau. Nicht gut belichtet. Ne?
Und dann hat er ja, und dann muss man gucken, woher will er denn wissen, welche Augenfarbe der zum Beispiel hat. Ist es jetzt grün oder braun oder was?
Ja. Und Schrift hat er auch nicht richtig identifizieren können.
Die Schrift, das war so eine Mischung aus Kyrillisch, Hebräisch und lateinischen Buchstaben. Ja, und das ist eben das, was man, was dann im Internet dann rumgeistert, das als Negativbeispiel, das ist dann AI-Slop, also Schlamperei mit künstlicher Intelligenz, wo es halt heutzutage, und so geht es mir dann oft, wo es heutzutage super viele große, tolle Möglichkeiten gibt, aber die meisten davon hören so bei 95% auf und die restlichen 5% sorgen dafür, dass man es eigentlich nicht verwenden kann, wenn man das aufrichtig nutzt und wenn man Wert auf Qualität legt. Sonst beteiligt man sich nämlich an der KI-Schlamperei.
Und du hast das dann am Ende nicht genommen, weil es im Grunde kein Abbild von der Situation war, sondern ein neu erstelltes Bild eines Abbildes sozusagen.
Ja, genau. Also wenn man das so macht, dann man, also ich habe halt das ursprüngliche Foto hochgeladen mit einem textlichen Prompt, aber es ist dann quasi für ChatGPT technisch so, das eingegebene Bild wird selbst eben Teil des Prompts, weil man sich ja darauf beziehen muss. Das ist aber nicht so, dass er dann irgendwelche Einstellungen vornimmt aufgrund von maschinellem Lernen, wo er denkt, ja, das müsste so sein, also dass er eine Tonwertkorrektur macht, Kontrast hochzieht und Helligkeit runternimmt oder sowas, sondern er generiert Pixel für Pixel von diesem Bild neu. Aufgrund dieser Vorlage. Und ich habe dann auch gedacht, woher will ich denn eigentlich wissen, dass der wirklich so aussieht, wenn er so geguckt hätte? Ja? Also das ist jetzt alles super spitz, finde ich. Aber diese Frage ist meiner Meinung nach nicht beantwortet. Auch in den Branchendiskussionen, was halt, wo man, es geht dann eher darum, gibt es eine KI-Kennzeichnungspflicht? Also gibt es, wenn man, also The Pioneer macht das zum Beispiel oft, dass da so Karikaturen oder so lustige Situationen gezeichnet werden, also Friedrich Merz als Kohlearbeiter oder so, da weiß jeder sofort, das ist kein
das
echtes
ist auch
Foto.
Offensichtlich erkennbar auch.
Ja, genau. Der Kohlearbeiter der Macht, keine Ahnung, und sowas. Und dann das ist dann offensichtlich und dann steht dann auch da noch dabei, KI generiert. Aber wie sieht es denn damit aus, wenn man eben nicht so das perfekte Foto hat und will das verbessern und dazu wird dann das Bild quasi nochmal neu generiert, aber unter der Vorgabe, dass es technisch gut war. Die Frage ist nicht beantwortet. Ist ein sehr, sehr, ich sag mal, internes Ding, aber ja, ich finde es, das ist einfach wichtig, dass man sich um Glaubwürdigkeit bemüht, weil sonst fällt es halt, ja, da gibt es in der Geschichte des Journalismus viele Beispiele, wo dann die Leute auch einfach der Lüge überführt wurden, ja, weil man was anders aussehen lassen wollte, als es eigentlich war. Und wir müssen da, gerade wenn wir ein Medienmagazin sind, müssen wir da mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich würde dann sagen, im Zweifel nehmen wir lieber ein schlechtes Foto als ein manipuliertes Foto ist nicht richtig, aber als ein Foto, was nicht die Wirklichkeit eben abbildet. Hm.
Zum Schluss ein ganz kurzer Ausblick. Denkst du, KI wird unseren Beruf und kreative Berufe wie eben Fotografen oder Gestalter in Zukunft überflüssig machen?
Also ich beziehe es jetzt mal wirklich auf Fotografen und Gestalter. Ich glaube, also jetzt nicht auf das, was wir jetzt als Text jetzt schreiben und so, das wäre nochmal ein eigenes Thema. Aber so die Gestaltung, das ist, glaube ich, noch gar nicht so richtig abzusehen. Aber weil entgegen allen oder vielen Voraussagen würde ich sagen, dass es schon noch am Anfang eigentlich steht. Also es gibt halt die Technologie, die wird doch immer besser und schneller und beeindruckender und Wow-Effekt und sowas. Aber dass dann am Ende wirklich ein Magazin, zum Beispiel auch ein Printmagazin, dann wirklich gebaut wird von, also layoutet wird von einer KI, sowas gibt es teilweise, ja, das ist ja auch nicht schwer, dann jetzt zu sagen, gerade Zeitungsredakteure müssen ja oft auf Zeile schreiben, also die haben halt einfach begrenzten Platz und müssen aus 120 Zeilen 118 Zeilen machen und dann kann man das heutzutage mit einem Klick machen. Das meine ich jetzt nicht damit, das ist einfach, ja, aber man braucht immer noch jemanden, der ein gutes Foto macht. Man schickt ja keine Drohne dahin und macht dann irgendwie so ein Foto von einer Gruppe oder so, das muss immer noch ein Mensch machen. Und das dann zur Grundlage zu nehmen und dann zum Beispiel mit einem Klick das richtig gut aussehen zu lassen, ohne dass da jetzt was verfremdet wird, das könnte ich mir dann schon vorstellen. Also, dass man die Bildbearbeitung so mit Lightroom und so, dass das dann in ein paar Jahren einfach gar nicht mehr Usus ist, sondern nur noch so für so Nostalgiker. Das glaube ich dann schon, ja.
Also als Werkzeug, als hilfreiches Werkzeug, was sozusagen Prozesse optimiert, schon, aber nicht, dass die kreativen Köpfe überflüssig machen würde, würdest du dann sagen.
Ja, also Im Grunde muss man ja gucken, was kann die eigentlich leisten, die KI. Und also wenn jetzt, ich glaube, alles, was mit reinem Handwerk zu tun hat und Klicks und sowas, das kann natürlich auch eine KI. Also wenn ich Hardcore-User bin von Lightroom und habe Millionen von Bildern schon bearbeitet, dann habe ich ja meine Klicks. Ich weiß, wie das Bild jetzt aussieht und ich weiß, wie es aussehen sollte. Und ich weiß auch, was ich dazu machen muss. Nichts anderes ist ja maschinelles Lernen. Du hast die Ausgangsbasis und dann das Endprodukt. Und die Maschine vergleicht die Ausgangsbasis und das Endprodukt und versucht zu sagen, okay, wahrscheinlich muss ich das tun, um zu dem Endprodukt zu kommen. Und dann probiert es das aus und dann hat es ein bisschen geklappt und dann probiert es nochmal aus und dann hat es ein bisschen besser geklappt und dann probiert es nochmal aus. Und bis das dann irgendwann so nah dran ist mit, keine Ahnung, Tausenden, Millionen von Versuchen, bis man dann eben verstanden hat, ah, okay, so funktioniert Bildbearbeitung. Wenn ich zumindest das und das Ergebnis haben will. Man kann ja immer noch dann spielen mit, ich will das Bild düster haben oder sowas, ne? Aber da würde ich sagen, da wird KI das einfach übernehmen. Das glaube ich nicht, dass man da jetzt dann noch eine halbe Stunde da irgendein Bild bearbeitet, dann groß. Aber es muss halt am Ende, also für den Journalismus ist wichtig, dass man weiß, was da passiert ist und ob das auch getreu ist dem, was man eben vorher hatte. Das ist jetzt für Marketing und Businesswelt jetzt nicht so wichtig, das ist ja klar. Aber bei Journalismus auch, was Glaubwürdigkeit angeht, ist das natürlich extrem wichtig. Und man braucht auch dieses, neulich hat jemand gesagt, wir diskutieren darüber, ob was ein KI-Siegel bekommen soll, also eine KI-Hinweis, Kennzeichnung. Wahrscheinlich wird es in der Zukunft eher so sein, dass man eine menschliche Kennzeichnung hat. Also Achtung, dieser Content wurde von einem Menschen erstellt. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da hingeht und dass das auch die Zukunft von vertrauenswürdigen Medien ist, dass eben klar ist, hier hat ein Mensch das Sagen. Ja, es kann natürlich sein, dass er den Prozess angestoßen hat und auch abgenommen hat, aber er ist am Ende wirklich dafür verantwortlich. Er hat das gemacht, der Mensch.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Und das würde uns auch sehr interessieren, liebe Hörer, wie ihr dazu steht, ob ihr KI im Journalismus für sinnvoll haltet, ob ihr einer KI-Quelle glaubt, dann gebt uns gerne eure Rückmeldung. Ihr könnt uns gerne schreiben an dialog@pro-medienmagazin.de. Wir wären sehr gespannt auf eure Rückmeldung.
Es kann ja auch sein, dass ihr das alles für völligen Schwachsinn haltet und denkt, was über welchen Blödsinn reden die denn jetzt ja eigentlich? Da ist man manchmal auch so betriebsblind, das könnt ihr natürlich auch gerne schreiben.
Gebt uns auch sonst gerne Rückmeldungen, wenn ihr Inhalte vermisst oder wenn ihr bestimmte Fragen habt zu dem, was wir tun bei Pro. Und ihr könnt natürlich gerne unseren Podcast abonnieren, dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn eine neue Folge erscheint. Ihr könnt uns gerne bewerten. Darüber freuen wir uns. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Für heute war's das und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss.
Auf Wiedersehen.